Willkommen bei Personality, dem Podcast, in dem vermeintliche Schwächen zu echten Stärken werden. Hier kommen Menschen zu Wort, deren Charaktereigenschaft ich hervorheben will, weil sie für uns eine ihrer größten Fähigkeiten ist.
Oh Mann, ja, apropos, also Spaß. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dir, mit euch allen bei dem Hörspiel. Das ist mir noch so, so gut in Erinnerung geblieben. Da wollte ich nochmal Danke sagen. Das war richtig schön mit dir.
Ich danke dir.
Ich fand auch deine Story sehr geil. Ich habe die meinem Mann gezeigt. Und er meinte, boah, das muss der ja noch im Podcast erzählen, wie wir beide zusammengekommen sind.
Ja, das können wir gleich aufdröseln.
Ja, mach doch mal. Wir sind mittendrin statt nur dabei.
Ach so, um Gottes Willen. ja, du hattest mir, glaube ich, mal irgendwann auf Instagram geschrieben und dich einfach mal so ins Blaue angeboten. Blieb mir im Gedächtnis. Und dann suchte ich irgendwann für Honkita Folge 3 eine Erzählerin. Und dachte so, Mensch, du kennst doch jemanden mit dieser wunderbaren Stimme und dieser gebotenen Sachlichkeit dahinter? Frag mal Jessica an. Und dann kam er zurück, yo, bin gerade in Spanien, aber ich suche mir hier ein Studio. Und wenige Tage später hingen wir dann im Zoom international und das hat stattgefunden. Und ich drücke halt so auf Beitreten und denke mir, ach cool, steht da Jessica gleich in so einer Kabine. Nee, ich klicke und da stehen da drei Leute in so einem Tonstudio, blicken mich so eine Gruppe Spanier an. Und ich so, cool, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier tun soll. Ich bin so ein Typ, ich plane immer alles gerne durch. Ich weiß immer alles und behalte das alles so ein bisschen unter meiner Fuchtel. Ne? Und in dem Moment wurde mir klar, alles klar, du hast hier überhaupt keine Macht. Du musst dich hier irgendwie durchimprovisieren. Und das Beste rausholen. In dem Moment, alles, was ich an Vorbereitung im Kopf hatte, es war eine ganz andere Situation, als ich gedacht hatte. Mhm. Und dann gab es dazu noch so, ja, ich habe das Studio nur eine Stunde, wir müssen uns beeilen. So, alles klar, ich habe keinen Plan und jetzt spontan Höchstleistung. Let's go.
Und, also, da sind noch tausend andere Geschichten, die ich dir erzählen kann, die da zwischendurch gelaufen sind. Das ist total abgefahren. Aber es war ja wirklich so, ich hatte noch einen anderen Job auf, ich sag jetzt mal, on hold. Und dann hatten wir uns entschieden, nach Spanien zu fliegen. Und quasi während des Fluges kam ja auch deine Anfrage und das andere Go. Und ich nur so, wow, alles klar, ich will weder noch Nein sagen, ich will das durchziehen. Und dann habe ich wirklich einfach nur das Erste, was auf Google war, das erste Tonstudio, angefragt. Und das entpuppte sich als das beste Tonstudio in ganz Valencia. Also wirklich abgefahren, was die für Projects haben. Wir haben uns auf Anhieb super gut verstanden. Daraufhin sagte er, also Pepe hieß der, der meinte so, boah, ich habe gesehen, du lieferst ja richtig ab. Das ist ja Wahnsinn, mit was für einer Geschwindigkeit du das gemacht hast. Und dein Kunde war ja richtig begeistert. Also du, ne? Du warst dann quasi meine erste Aufnahme da. Hast du gleich noch Zeit? Und ich so, ja, ich bin im Urlaub. Also ne, wenn der andere noch nicht hier schreit, also wir haben dann am nächsten Tag nochmal was aufgenommen. Ja, und dann habe ich einen Audioguide gekriegt für ein Museum. Also der hat wirklich gesagt, hey, du machst das, du lieferst ab, mach. Ne? Und seitdem sind wir halt in Kontakt. Es war total abgefahren. Es war so ein toller Moment und auch mit dir. Also der Pepe, der hat dich ja null verstanden. Also die anderen beiden, die da waren, die konnten Deutsch.
Möchte ich damit sagen, mein Spanisch ist schlecht.
Ja, genau das möchte ich sagen.
Excuse you?
Wir haben die Zahlen gelernt, die Graphzahl.
Ja, und ich bin froh, dass er so ein paar Phrasen gesagt hat, wo ich mit meinem gebrochenen Spanisch so wissen konnte, so, ah, okay, das ist eine Bemerkung in die Richtung, dann kann ich das ab jetzt replizieren. La última frase, otra vez.
Genau, otra vez. Ja, der hat das richtig cool gemacht. Also für alle, die jetzt gerade zuhören, wenn man etwas einspricht und man kommt in die nächste Szene, die man sprechen muss, dann wird einem vorher der letzte Satz vorgespielt, damit man in diese Intonation reinkommt. Für den Fall, dass man irgendwie eine Szene gemacht hat, wo man sich gestritten hat, man war verängstigt oder man war wütend und, damit man einmal in so einen Ton reinkommt. Und dann ist das nächste Go quasi der Satz, den man dann da einspricht und alles andere wird halt eben geixt. Also die anderen Sprecher sind dann eben separat aufgenommen und der Jan fügt alles zusammen dann in ein wunderschönes Hörspiel mit Geräuschen und Effekten und. Und so funktioniert halt eben eine Tonaufnahme. Und da habe ich gemerkt, du Jan bist eigentlich sehr gerne ein Kontrolli, das hast du ja gerade auch zugegeben, genauso wie ich. Bist da in das kalte Wasser reingesprungen, weil du gemerkt hast, okay, ich muss da im Flow sein in Spanien. Ne, egal, was da kommt, es wird toll und ich mache es gut. Und jetzt gerade für diesen Podcast habe ich dir ja auch gesagt, hey, wir unterhalten uns und es gibt kein Skript.
Und das ist mit Abstand das Schwierigste, was ich seit einer ganzen Weile gemacht habe. Und ich habe schon Filmdrehs mit 60 Leuten koordiniert. Aber ja, das hier macht mich gerade nervös.
War das schon immer so? Warst du schon immer so ein Kontrolli?
Ich glaube, das kommt daher, weil ich immer so einen Leistungsgedanken habe. Also alles, was ich tue, soll irgendwie gut werden. Und das auch schon recht früh. Also schon im Teenageralter wusste ich, ich werde irgendwas mit Medien machen und habe dann YouTube gemacht, aber nicht irgendwelche Streams und Erzählvideos, sondern richtig versucht, so was auf die Beine zu stellen, Events zu besuchen, selber zu gestalten und das dann mitzunehmen, während meiner Designausbildung früher auch. Und das sollte immer alles möglichst hochgestochen aussehen, wie jemand, der halt wirklich was will und was kann. Und da musste ich viel übernehmen, weil das natürlich nicht das ist, wo andere in meinem Alter sagen, so, ah cool, ich habe auch Bock auf YouTube, ne? Dann denken die ja nicht an groß, ne? Dann denken die an, wir machen Spaß. Und dieses Sahnehäubchen, nenne ich es mal, das kam dann schon immer von mir. Und ich habe gelernt, gute Sachen, die kriegt man super hin, wenn man die Aufgaben verteilt. Aber dass es so richtig so Klick macht, dieser extra Step nach was Größerem zu greifen, da musst du dann nochmal selber irgendwie 10% mehr reingeben. Und dann kannst du das Ding halt noch mehr aufblasen. Und das ist so ein bisschen die Mentalität, mit der ich an eine Produktion rangehe. Ich nehme mir immer was vor, was mir eigentlich ein oder zwei Level zu groß ist. Und wenn ich das dann einmal geschafft habe, dann ist das mein neues Normal. Aber jetzt hier zum Beispiel in einer Situation, die ich nicht kenne, auf die ich mich nicht vorbereitet habe, wo ich weiß, Leute hören das, gehen da vielleicht mit Erwartung ran, denke ich mir, kann ich, wenn ich kein Level habe, das anbieten, was die Leute sich wünschen? Das macht mich ein bisschen nervös.
Du musst gar nicht nervös sein, weil ich habe da schon deine Zauberkraft entdeckt. Das, was du da beschreibst, diesen, ich sag jetzt mal, Kontrollwahn oder Kontroll, du nickst. Es ist der Wahn. Das nenne ich einfach Qualitätsbewusstsein. Und das macht halt auch gute Unternehmungen und gute Unternehmer aus. Die sind gut vorbereitet. Die springen halt eben nicht einfach so in ein Projekt und denken sich, ah, das wird schon, es gibt ja noch ein Team und die könnten ja vielleicht eventuell, sondern die bereiten vor und checken vielleicht nochmal Eventualitäten ab. Und ich glaube, so eine Type bist du auch, dass du für Eventualitäten nochmal ein extra Kabel, ein extra Stift, ein extra irgendwas. Genau.
Absolut das. Ich habe mir das auch zum Beruf gemacht. Ich habe Film studiert mit den Schwerpunkten Regie und Produktion. Mhm. Ne, deswegen auch die großen Orga-Themen. Und es ist was Schaffbares für mich, wenn man mir sagt, wir haben jetzt 14 Drehtage, 60er Headcount im Team. Das hier ist unser Spielfilm. Organisier das durch, wie wird's gemacht? Alles klar, gib mir meine Ansprechpartner, ich ziehe das durch. Und ich glaube, da hilft auch so ein bisschen, wie ich gestrickt bin, weil in der Produktion ist es so, du hast ein halbes Jahr Vorproduktion, du planst das alles durch und wenn du dann am Set bist, dann passiert es eh anders als gedacht und du musst alles improvisieren und deinen ursprünglichen Plan irgendwie zusammenhalten und ganz viel Kompromisse. Deswegen ist Produktion machen so unbeliebt. Da bricht man gut und gern mal zusammen. Und ich kenne keinen Studierenden von meiner Uni, der oder die nicht mindestens einmal im Laufe des Studiums geheult hat. Deswegen. So. Ja. Da musst du schon eine spezielle Type für sein, zu sagen, alles klar, egal wer von euch 60 Mist baut, ich bin der Verantwortliche und ich löffel das für euch aus, damit ihr eure Arbeit machen könnt. Da musst du, glaube ich, schon so ein Kontrolletti sein.
Ja, aber findest du nicht auch, also weil wir ähneln uns sehr. Also ich habe Modedesign studiert, bin vor dem Studium und danach auch zum Film gegangen als Kostümbildnerin für ProSieben Switch. Und habe auch noch Theater gemacht. Du machst gerade ganz große Augen. Ja, Baby.
Max Giermann Ultra.
Ja, nee, ich war vor Max Giermann. Ich war noch die erste.
Ah, Petra Nadolny.
Und, ja, genau. Peter Nottenmeier.
Ja, Peter Nottenmeier.
Ja, ja, genau.
Ja, ja, ja. Ach,
das war
Jessica,
meine
plus 10 Punkte. Das ist meine Fernsehkindheit.
Ja, und also man ist halt immer gut vorbereitet und man ist ein Kontrolli. Aber das, was du gerade gesagt hast, dieses irgendwer macht seine Arbeit nicht oder irgendwas geht kaputt und du musst improvisieren. Ich finde nicht, dass es Improvisation ist, sondern dadurch, dass du ja vorher in deinem, sagen wir es mal, Kontrollwahn, in deinem Positiven, sämtliche Abzweigungen, das ist ja so ein bisschen wie hier bei Loki, die ganzen Abzweigungen, durchgegangen bist, reagierst du schlagfertig. Du kannst sagen, okay, rechts geht nicht, dann nehmen wir links. Das geht nicht, dann Tür 2, dann das. Und ne? Also das ist halt, du nimmst den Ball und schlägst ihn einfach so, dass der weiter im Spiel bleibt.
Ich finde, das macht eine gute Produktion aus. Also als Produzent hast du ja die komplette Meta auf dem Schirm. Ne? Du kennst so, wie jedes Gewerk arbeitet oder was im Hintergrund mit Budget und Verträgen abgeht und so. Das ist ein Wissen, was zum Beispiel ein Oberbeleuchter nicht hat. Wenn jetzt also der OB irgendwie was anmeldet, uns fehlt hier irgendwas oder so, dann weißt du als Produktion sofort, okay, wen kann ich ansprechen, wer hat davon Ahnung, wo kriegt man Material her, was könnten mögliche Fehlerquellen sein. Das könnte der OB ja auch selber lösen, aber der muss ja sein Licht setzen, der hat da keine Zeit für. Und genauso wenig kannst du halt einfach den ganzen Tag Personalien rumschieben. Insofern, die Meta zu kennen, hilft schon. Und ich finde, die größte Pflicht von so einem Produzenten ist dafür zu sorgen, dass alle anderen kreativ arbeiten können. Dass der OB sich nicht Gedanken um die fehlende Stufenlinse machen muss, weil der weiß, die ist in einer Stunde hier und kann dann seine Arbeit entsprechend darauf ausrichten. Produktion ist so möglich machen.
Ja. Was gibt es für dich für Red Flags in deinen Vorbereitungen, egal welcher Art?
Was ich mache oder was andere machen?
So ist hier aus.
Ich habe eine schlichte Angewohnheit.
Ja, erzähl.
Wenn es Probleme gibt. So. Also Probleme muss man ja lösen. Mein erster Impuls ist, ich packe mein gesamtes Ruhrpott-Vokabular aus. Ich stelle mich irgendwo alleine hin, packe mein gesamtes Ruhrpott-Vokabular aus. Und wenn ich leer geschimpft bin, nach 5 Minuten, fange ich an, eine Lösung zu suchen. Mhm. Ich wünschte, ich könnte mir die 5 Minuten sparen. Aber ich nehme immer Zeit anzuerkennen, das ist jetzt gerade blöd, es ärgert mich. Wir können jetzt aus dem Stand nicht ändern, somit, das muss aber klappen. Ne? Das sagen andere gerne, das muss jetzt aber klappen. Nee, es klappt nicht. Anstatt dich zu beschweren, such eine Lösung. Ich wünschte, diese 5 Minuten, die könnte ich überwinden, aber die muss ich mir immer noch nehmen. Da bin ich nicht so stolz drauf. Und ansonsten, was andere machen, finde ich immer ganz schwierig, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute nicht mitdenken. Dass man wirklich alles vorkauen muss. Ich hatte, aber nee, das kann ich nicht erzählen. Warte, ich mache ein anderes Beispiel. Okay. Ich bin gerade überlegen, dass man irgendwie nicht Rückschlüsse auf die Kollegen von früher ziehen kann. Oh ja, warte mal. Ich habe Quatsch gebaut. Ich erzähle dir mal, wo ich Quatsch gebaut habe. Da zucke ich immer noch heute zusammen, wenn ich dran denke. Oh. Wir haben mal einen Film gedreht und über den Verlauf des Films schreibt die Protagonistin ein Tagebuch. Und wir hatten den 2. Drehtag und da war die letzte Szene in der Dispo. Und dieses Tagebuch kam drin vor und es war nicht beschriftet.
Oh.
Und ja, weil wir halt dachten, beziehungsweise ich als Produzent dachte, ja, sie beschriftet das ja im Laufe des Films. So, ne? Und dann kam die Regie des Tages zu mir und hat sich beschwert, hey, die Requisite ist nicht fertig, das Buch ist ja leer. Und ich sage, Leute, ich bin der Produzent, ne? Sprecht mit der Requisite. Und da habe ich einen richtigen Einlauf bekommen, dass ich das hätte organisieren müssen. Und dann bin ich stinksauer rausgegangen, habe mich leer geflucht, kam zurück und habe gesagt, ey, sorry, ich habe mich gerade, glaube ich, über mich selbst geärgert. Das stimmt. Ich hätte das in Auftrag geben müssen. Ja. Also auf der Liste steht zwar Tagebuch, wird graduell beschriftet. Und man könnte jetzt auch sagen, ja gut, die Requisite hätte ja mitdenken können. Mhm. Aber es ist ja mein Job, sicherzustellen, dass alle mitdenken. Da habe ich mich richtig in die Nesseln gesetzt. Ja, bin dann aber auch entsprechend zu Kreuze gekrochen. Das stimmt, das ist so ein Mix. Da habe ich meinen eigenen Grundsatz verkackt. Ja, das ärgert mich. Ja.
Aber ganz ehrlich, Jan, also wenn es in der Dispo steht oder in der Regiebesprechung gesagt wurde, finde ich nicht, dass du dir das ganze Paar Schuhe anziehen musst. Denn ein Requisiteur oder eine Requisiteurin, die sowas liest, die muss dann halt eben auch eins und eins zusammenrechnen. Und wenn sie das Drehbuch gelesen hat, weiß sie, dass da was reingeschrieben wurde. Und wenn das Buch leer ist, gehe ich davon aus, dass da was reingeschrieben wird. Also sonst müsstest du ja auch gucken, ob irgendwie beim Catering die Käsebrötchen da liegen für die Veganer, Vegetarier, wie auch immer. Das kannst du ja auch nicht machen. Man muss
doch
ja schon irgendwie.
Doch, tatsächlich habe ich genau das getan. Ich habe sichergestellt, dass das Catering vegan kauft, ja.
Und ja. Ja, Kontrolli ja. Halt, ne?
Naja, du musst halt sicher gehen, dass alle versorgt sind, weil sonst kannst du nicht. Wir haben teilweise, was sagt das nicht der Gewerkschaft, ne? Wir haben teilweise 14 Stunden Dreh am Tag gehabt.
Das brauchen wir nicht so sagen. Also bei Switch haben wir, also ich habe auch Verfilmungen gemacht, ne? Die Mutter zum Beispiel, das war ein ganz, ganz toller deutscher Film. Da haben wir teilweise, wir haben super viele Stunden gedreht. Und je müder und kranker wir wurden, wir waren alle krank, wir hatten alle irgendwas, eine Ohrenentzündung oder sowas, desto schrecklicher sahen wir aus. Und ich habe dann irgendwann mal alle 2 Stunden ein Polaroid-Foto von uns gemacht. Und irgendwann nach x Stunden Dreh, ich schwöre bei Gott, ich habe mein eigenes Gesicht nicht erkannt.
Da sieht man den ganzen Verfall.
Da siehst du den Verfall, deswegen. Also TV-Branche ist echt Hammer.
Amen, Schwester.
Ja.
Ja, zum Glück bin ich da nicht mehr.
Ich auch nicht. Ja, also ich mache zwar gerne noch mit, wenn ich irgendwie gerufen werde, weil, was weiß ich, irgendwie bei Wilsbeck zu viele Komparsen sind oder so und die müssen irgendwie in Schach gehalten werden, dann ne, würde ich halt auch nochmal mithelfen und nach Münster fahren zu den Aufnahmen. Aber so ganze Filmprojekte, irgendwie 3 Monate irgendwie unterwegs sein, in fremden Betten, also was, also in gemieteten fremden Betten schlafen. Ich bin ja verheiratet. Und es hört sich ja schräg an. Oder halt teilweise manchmal im Auto schlafen, weil es sich nicht mehr lohnt, zurückzufahren und dann wieder zum Set zu fahren. Das mache ich einfach nicht mehr mit. Bin 47 Jahre alt. Also irgendwann sagst du dir auch, ich habe, also mein Körper hat was Besseres vor.
Ja, ja, verstehe ich. Den Punkt, den habe ich schon in meinen jungen Jahren erreicht. Ich bin damit fertig. Ja, also es hat sich dadurch ein bisschen verschoben, dass ich jetzt keinen Film mehr mache, sondern Audiosachen. Mhm. Ist eine gesunde Sache. Und das Ding ist, auch wenn das jetzt so ein konservative Leute-Take ist, ne, aber wenn man einmal durchs Feuer gegangen ist, ich kann relativ wenig jetzt schocken und ärgern. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn hier in der Produktion mal was nicht klappt, denke ich mir, ja. Aber es ist wenigstens kein Film.
Ja, man bekommt so eine gewisse Gelassenheit. Und auch das, finde ich, sind die Mehrwerte einer Person, die die Situation gerne kontrolliert. Weil du gehst im Kopf so viele mögliche Wege, die ja gar nicht wirklich passieren, aber du hast trotzdem alles im Kopf durchlebt, dass dich wirklich einfach quasi nichts mehr schocken kann, weil dein Gehirn im Backend direkt sagt, aha, ich hätte da eine Lösung in Schublade 311. Ne? Also das ist so beeindruckend, was unser Kopf kann.
Ja, ich glaube, das Gegengewicht dazu ist die Fähigkeit, dass ich entscheiden kann, dass mir Dinge egal sind. Also ich kann mich bewusst dafür entscheiden, dass Situationen, Dinge, Menschen einfach mal ausgeblendet werden, damit mein Gehirn sich fokussen kann auf die Aufgabe, die da gerade ist, unwichtige Sachen beiseite legen. Und ich glaube, ohne das wird ja alles durchbrennen da oben.
Mhm.
Ja. Also wenn man, wie du schon sagtest, ne, wenn man in Relation so viel größere Sachen erlebt hat und die kriegte man auch irgendwie gelöst vorher, und dann hat man jetzt eine ernste Situation, aber eine kleinere, denkt man, gut, habe ich damals auch geschafft. Kümmern wir uns jetzt um das große Problem, die ganzen anderen kleinen Sachen. Ihr könnt mich jetzt einmal gern haben. So, ich nehme mir jetzt meinen Jan-Moment, löse das Problem, dann spreche ich mich wieder an. Und ich glaube, damit fahren die Teurich-Media-Produktionen ganz gut, unterstelle ich mal.
Ja, glaube ich auch. Also seit wann hast du deine Firma? Also seit wann bist du selbstständig mit den Hörspielen?
Das ist ich nenne es mal ein eskaliertes Hobbyprojekt. Ich verdiene damit tatsächlich kein Geld. Ich habe mein Filmstudium abgeschlossen Ende 2020 inmitten der Pandemie und wollte dann in Richtung Filmsynchronisation gehen. Ich hatte schon vorher so ein paar Hörspiel- und Synchrosachen gemacht, habe auch meine Thesis über die ja, Synchronbranche in Deutschland geschrieben ja, Bachelorarbeit, eine eigene Synchro hergestellt. Interessanterweise von Deutsch nach Englisch hin. Und hatte dann meine ganzen Connections und die Erfahrung und war so, hallo Welt, so, ich bin jetzt bereit. Aber es war Corona und Studios durften nicht arbeiten und ich brauchte halt einen Job, weil die Uni vorbei war und bin so in der Werbung gelandet. Und als Künstlerpersönlichkeit ist Werbung, für mich erstmal prinzipiell ist Kommerz der Feind. So, das ist schon mal Punkt eins. Nee, also ich bin natürlich dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, brauchte aber einen kreativen Ausgleich und habe dann gedacht, hey, du hast jetzt dieses ganze Wissen schon aufgesaugt, du kennst die Leute, dann mach jetzt eigene Audioproduktionen als kreativen Ausgleich. Denn nicht nur musste ich wegen Corona meine Pläne ändern. Ich hatte auch sonst keinen Output mehr. Ich konnte keine Filme mehr drehen. Klar, Studium war vorbei. Ich hatte keinen Zugriff mehr auf das ganze Techniklager. Ich hätte also mit einer Produktionsfirma anbandeln müssen, aber da passiert halt auch nichts während Corona. Und ich wollte irgendwie Geschichten machen, Output erzeugen, sonst platzt mir mein kreativer Schädel. Und aus den beiden Beweggründen habe ich dann angefangen, eine, ich sage mal so schön, semi-professionelle Hörspielproduktion aufzubauen. Wir arbeiten dezentral, aber sonst alles wie im Studio. Die Ansprüche sind auch entsprechend hoch und bieten dann halt so ein bisschen qualitativeren Content im Vergleich zu zum Beispiel, es gibt viele Leute, gerade im jungen Alter, die sich für Synchronisation begeistern und so illegal kopierte Filme auf YouTube laden mit ihrer Stimme drauf. Ne? Das ist so das, was man früher kannte im früheren YouTube, nenne ich es mal so von 10 Jahren. Und ja, dann war da meine Truppe und ich habe die alle zur Höchstleistung gepusht. Und so konnten wir uns dann zusammen einen Namen machen und immer wieder schaffen dann Leute den Sprung in das vollprofessionelle Fach. Und ich bin tatsächlich auf dieser Schiene, oh Gott, ich wollte gerade hängen geblieben sagen, aber das klingt so ein bisschen, als wäre es doof. Nee, ich habe mir das zum Glück aufgebaut, denn, und das ist jetzt der Plot-Twist, während sich Corona dem Ende neigte, bekam ich meine erste Krebsdiagnose und bin seitdem körperlich sehr eingeschränkt seit der Behandlung und kann meinen ursprünglichen Job auch gar nicht mehr machen. Und ich habe praktischerweise schon eine Hörspielproduktion hier aufgebaut, mit eigenem Studio, in meiner behindertengerechten Wohnung. Das war riesig. Also ich glaube, es hätte genau, also anders hätte es nicht sein sollen können. Ne? Es musste genau so sein.
Ich wollte gerade sagen, was willst du mehr, ne? Aber es wäre ein Scheißspruch jetzt. Ja, man sieht.
Ja, du. Ich sag auch immer gerne, hätte ich nichts dabei gelernt, dann wäre es nur doof. So.
Ja.
Bei allen Dingen, die passieren, habe ich immer irgendwas davon mitgenommen, was mir später den Hintern gerettet hat. Auch jetzt in so einer doofen Situation. Hätte ich damals nicht schon aus einem ganz anderen Grund angefangen, das aufzubauen, dann hätte ich da irgendwann gesessen, ne, so sehr eingeschränkt in meinen Bewegungen, keinen kreativen Output. Das wäre ja so wie gefangen im eigenen Körper sein.
Ja.
Und zum Glück hatte ich da schon alle möglichen Ventile und Menschen und Workflows etabliert. Ich muss sagen, es hat sich nicht viel von dem verändert, was ich tue. Glück im Unglück.
Ja, gut, aber du gehörst zu den Leuten, die wirklich auch, naja, das Positive und das Machbare in einer doofen, in einer Kacksituation sehen und auch dann daraus das Beste machen. Ja.
Ja, also sich beschweren und rumweinen hilft nicht. Klar ist da Raum für, sowas rauszulassen, ne? Aber wenn das raus ist, dann widmet man sich wieder dem eigenen Problem. Das können manche besser, manche schlechter. Und es ist auch nicht die gesündeste Sache, das alleine durchzuziehen. Man braucht da andere Menschen, man braucht Hilfe, vielleicht auch professionelle Hilfe. Aber wenn man einen Umgang damit hat, dann ist es wirklich erstaunlich, was man alles leisten kann. Also ich erinnere, und das ist jetzt explizit kein Ratschlag an euch alle. 2 Tage nach meiner Schädeloperation lag ich im Krankenhaus mit Discord auf dem Handy und habe mit meinem Art Director die neuen Character Arts besprochen. Mit einem komplett einbandagierten Kopf, mit so einem Schwamm auf den Hinterkopf geklebt. So, ja, alles klar. Also bei dem Entwurf, ja, da müssen wir nochmal an die Farbe rein. Als hätte ich keine anderen Sorgen. Aber naja, Dinge mussten fertig werden. Da warten Leute auf mich. Ich werde da ja nicht ewig liegen. Ne? Ja. Und wenn ich zurückkomme, dann will ich ja vorfinden, dass die Dinge weiterlaufen, meine Lieben.
Also könntest du sagen, dass deine Stärke oder deine vermeidbare Schwäche, alles kontrollieren zu wollen, zu müssen, die halt auch geholfen hat, schneller gesund oder schneller agil zu werden, damit du deine Produktion, ne, fertig kriegst, damit du sie gut fertig kriegst.
Ja, also das eine ist ja, was diese Einstellung für mich getan hat, ne? Das Durchhalten und positiv sehen, so blöd das klingt, hat meistens geklappt. Natürlich hatte ich auch ganz verzweifelte Momente, ne? Gerade als der Krebs dann später wiederkam. Ich hatte wirklich ganz, ganz, ganz schlimme Momente, wo ich selber auch kurz vorm Aufgeben war. Das gehört, glaube ich, dazu. Und wer nicht so ist in so einer Situation, mit dem stimmt, glaube ich, irgendwas nicht, weil das ist halt schon groß und bedrohlich. Ja. Das, was mir, glaube ich, am meisten geholfen hat, ist, dass ich viel in andere investiert habe. Das beste Beispiel, eine liebe Freundin von mir, ich sage jetzt mal ihren Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob sie hier in der Öffentlichkeit beredet werden möchte. Ich kam aus dem Krankenhaus und konnte meinen eigenen Haushalt nicht machen und habe dann gepostet, hey, brauche eine Haushaltshilfe, irgendwer, irgendeine Idee. Und diese Freundin, damals noch entfernte Bekannte, mit der hatte ich 5 Jahre zuvor mal zu tun, in meinem ersten Studium. Die schrieb mir eine DM, hey, ich weiß, wir haben uns lange nicht gesehen, aber ich fand dich damals so cool, du warst so lieb zu mir, ich mach das für dich. Und 2 Tage später stand die bei mir auf der Matte und hat mir im Haushalt geholfen, während ich da in der Ecke lag. Und das ist heute eine meiner besten Freundinnen. Die war für mich, und also jetzt nicht beleidigt, damals war sie einfach nur eine Kommilitonin. Mhm. Und ich habe ihr ein bisschen geholfen beim BIP-Schein und wir haben uns, ne, saßen in der Bahn zusammen, so ganz casual. Mhm. Aber dass die 5 Jahre später sagt, so, boah, du bist mir so im Gedächtnis geblieben, ich will jetzt was für dich tun, das fand ich stark. Und ich glaube, wenn man seine eigenen Talente nutzt, um andere zu fördern, dann kriegt man da immer irgendwie was raus. Ne, man macht es nicht dafür, aber wenn irgendwie einer was hat, kann oder schafft, dann hilft es auch immer dir. Mhm. Ja, das sind so die zwei Säulen von Vorteilen, die ich daraus geschöpft habe.
Ja, Wahnsinn, ne? Also, dass man jemandem in Erinnerung bleibt. Also, dass man irgendwo hängen bleibt. Also manchmal ist es ja auch so, dass sich Menschen an dich erinnern und du dich nicht an sie. Und dafür erinnerst du dich an andere Leute und die sich gar nicht an dich. Und irgendwas haben dann diese Menschen. Irgendwas haben die in einem bewegt, gemacht, getan, irgendwie das, ja.
Ja, das war auch ein bisschen skurrile Situation. Ich kann das jetzt hier erzählen, weil ich es ihr auch selber schon gesagt habe. Ja. Ich hatte sie gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Sie war damals wie so eine Figur im B-Plot. Ich hatte damals in meinem ersten Studium, war ganz furchtbar, hatte ich so meine Freundesgruppe. Aber manchmal saß man halt irgendwie im Hörsaal und in der Reihe vor dir saßen dann die anderen, die man mal in der ersten Woche gesehen hat. Man sagte Hi und so. Sie war eine von denen.
Ja. So. Was und, ja auch gar nicht schlimm ist. Also nee, es nicht, können nicht alle die Hauptfiguren in unserem Leben spielen. Es ist gar nicht schlimm, aber manchmal
finden
sich einfach Wege. Also
genau, sie war nicht im Maincast dieser Geschichte, nannte ich es mal. Und eine der Sachen, die ich am meisten von ihr erinnere, ist, dass sie immer von ihrem Freund erzählt hat. Wir waren damals 18, 19 und jeder zweite Satz fing an mit mein Freund dies, mein Freund das, mein Freund ist so toll. Und ich denke mir, ja, freut mich, aber können wir jetzt bitte für den BIP-Schein lernen? Und das war die letzte Erinnerung, die ich an sie hatte. Und dann kam so, ey, ja klar, ich helfe dir gerne im Haushalt, du warst immer super. Okay, cool. Yay.
Hammer.
Ja, voll, voll.
Aber du hast es ihr auch schon gesagt, oder?
Ja. Das war das Erste, was ich ihr gesagt habe. So, folgendes, ich erinnere mich so und so an dich. Also klar, sie war auch immer lieb und alles. Aber wenn jeder zweite Satz so anfängt, dass es wirklich schon was ist, womit man Leute identifizieren kann. Das hatte ich ihr genauso gesagt. Und wir haben einfach zusammen drüber gelacht, weil sie dann auch meinte, so ja, hielt nicht lange, so toll war der dann doch nicht. Nee, das ist eine witzige Geschichte, die wir beide feiern. Und ich hatte jetzt auch kürzlich hier eine kleine Party, da war sie auch da. Das ist jetzt, Lass mich nicht lügen. Neuneinhalb Jahre. Neuneinhalb Jahre von mein Freund, mein Freund.
Hammer. Ja, aber du bist ja in Erinnerung geblieben. Also.
Voll. Und ich habe es halt nicht mal drauf angelegt. Ich glaube, jeder von uns geht ja durchs Leben und tut, was er oder sie für richtig hält. Oder man verhält sich so, wie man sein möchte. Oder ne, hat irgendwie was, so möchte ich sein. Und jetzt verhalte ich mich wie jemand, der so ist. Ne? Und ich habe dieser Begegnung keine besondere Bedeutung damals beigemessen oder auch nicht sonderlich viel an Ressourcen investiert, nenne ich es mal. Aber allein dieses, ich bin Jan, ich bin basic, freundlich, bin zuvorkommend, ich denke mit, ich helfe natürlich gern bei Prüfungsthemen oder so. Allein dieses grundlegende, einfach ich sein und tun, was ich gut finde, hat gereicht, dass andere sagen, das ist ein hoher Standard und mit so jemandem möchte ich mich umgeben. Das finde ich daran irgendwie beeindruckend, weil ganz ehrlich, wenn ich dich beeindrucken möchte, dann lasse ich mir was einfallen. Aber wenn es mir egal ist, dann gehe ich einfach in die Situation. Und sogar das finden Leute toll. Oh Gott.
Wieso sogar das? Du machst das gerade echt klein, weil ich finde, Uneigennützigkeit, Hilfsbereitschaft, nett sein, Handeln, ja, uneigennütz handeln, ne? Also so handeln, dass es anderen gut geht und ob es jetzt für dich gut ist oder wenn du jetzt einen Mehrwert draus hast, dass es egal ist. Das ist was Besonderes und das machen nicht viele. Und so eine ähnliche Situation hatte ich jetzt auf LinkedIn zum Beispiel. Da hatte ich einen angeschrieben, also ich kontakte mich gerne mit allen, die in so einer auditiven Branche sind wie du und ich. Weil ich einfach, weil ich mich gerne mit kreativen Menschen umgebe, die so ein bisschen fühlen wie ich, ne? Denen halt Geräusche und Töne und Intonationen halt eben wichtig sind. Und der schrieb mir irgendwas, keine Ahnung, sowas wie, hey, wenn du drauf aus bist, einen Auftrag zu bekommen, kann ich jetzt schon mal sagen, ich habe nichts, weil momentan sind schlechte Zeiten für uns alle, la la la. Schöne
Ich
Grüße.
gemeini.
Nein, nein, also der hat das gar nicht so gemeint, sondern er hat einfach nur gesagt, hey, nur für den Fall, dass wir uns jetzt connecten, weil du denkst, du könntest jetzt irgendwie hier einen Auftrag generieren, kann ich dir jetzt schon mal sagen, nee. Und da habe ich gesagt, du, ich bin gar nicht da, um hier Aufträge zu generieren. Ich bin auf LinkedIn, weil ich Menschen kennenlernen möchte, die halt so in meiner Denke, sind und weil ich kollegial, agieren möchte und, wenn du eine Frage hast, die ich dir irgendwie beantworten kann als Präsentationsberaterin oder als Sprecherin, dann frag los. Sieh mich als deine Kollegin. Und dann schrieb der so, ja, guck dir meinen Account an und weil ich habe die und die offenen Fragen, so die so über ihn schweben. Und dann habe ich ihm Feedback gegeben zu seinem LinkedIn-Account und habe gesagt, du pass auf, wenn ich mir das ansehe, dann denke ich, du machst das und das, aber in Wirklichkeit machst du ja so und so. Und die erste Präsentation ist einfach konkav zu dem, was du halt machst. Ändere doch mal so zwei, drei Sätze. Und da schrieb der, das war das ehrlichste und netteste Feedback, seitdem ich hier auf LinkedIn bin. Vielen Dank, ich habe die Sätze sofort geändert. Du hast ja so recht. Und dann haben wir noch mal so ein bisschen, ja, und hier, das können wir noch machen und so können wir noch machen und da könnte man noch was ändern. Und haben uns halt gegenseitig, also er hat mein Profil sich angesehen, ich mir sein. Wir haben uns gegenseitig so Meinungsäußerungen geschickt und haben das halt auch direkt auf To-Do gesetzt oder umgesetzt. Und das war so nett. Und irgendwann schrieb dann halt auch so, weißt du was, wenn ich demnächst wieder was zu vertonen habe, bist du Number One. Weißt du? Und das war ja gar nicht meine Intention, aber du merkst einfach, wenn man nett zu Menschen ist, wenn man Nettigkeit und Uneigennützigkeit sät, dann kommt auch Nettigkeit zurück. Und wenn man kollegial jemandem ein Feedback gibt, dann kriegst du auch ein Feedback und du hilfst ihm und er hilft dir und irgendwann entsteht so eine Art fremde kollegiale Freundschaft. Und das finde ich toll.
Das
Und
find ich auch eine super schöne Geschichte. Das ist der Punkt, wo wir, glaube ich, mein Erzfeind auf die Bühne bitten können. Ja.
ah, bam, bam, bam. Soll ich mir noch ein Stück Schokolade holen? Warte mal. So,
Oh ja.
da bin bereit.
Okay.
Du nimmst hier noch einen Schluck. Ich nehme mir jetzt
Oh
gerade
ja, absolut.
eine
Von meinem sehr
Milchpraline.
gesunden Wassergetränk.
Ja.
Und das bleibt genauso im Schnitt. Ja, eine Hinterkopfstimme. Jessica, war das wirklich altruistisch von dir? Oder gibt es nicht irgendwie einen kleinen Prozent in dir, der vielleicht gedacht hat, wenn ich das jetzt tue, bleibe ich gut im Gedächtnis, dann kommt was bei raus. Und auch wenn du jetzt sagst, nein, ist aber bestimmt nicht so. Wie kannst du sicher sein? Es gibt sowas wie Unbewusstes. Und das ist bei allem, was ich tue, immer meine Frage. Zum Beispiel, bin ich ein netter Typ? Oder bin ich halt ein so doofer Mensch, dass ich sage, ich muss jetzt nett spielen, damit ich in Zukunft Vorteile habe. Und wenn ich mir das selber attestiere, dass ich eigentlich ganz cool bin, hat das für einen Wert. Weil wenn du jemanden fragst, der uncool ist, ob du cool bist, im Zweifel dich selber. Das ist so der Gedanke, der mich teilweise nachts wach hält bei vielen Dingen. Weil Nachwuchsförderung ist ja auch so ein Ding, wofür ich viel mache, was ich mir richtig fett auf die Fahne geschrieben habe, wegen meiner persönlichen Erfahrung früher. Immer die Frage, mache ich das, weil ich gerne so ein Player bin, wo andere sagen, ja, der hat mir geholfen. Oder mache ich das, weil ich wirklich was für die will?
Okay, aber dann könnte ich dir eine Gegenfrage stellen.
Ja.
Also ich weiß, was du meinst. Und dein Gedankengang hat so ein bisschen was von Imposter-Syndrom.
Ja. Ja, viel gehört, ja.
Ne? Also so dieses, das ist fake, was da gerade passiert.
Ja.
Wenn du dich selber fragst, war ich jetzt gerade zum Beispiel zu Jessica so nett, weil ich mir vorstellen kann, dass sie mir vielleicht in einem Jahr einen Produktionsauftrag gibt, dann müsstest du dich ja auch fragen, hätte ich Jessica lieber in dieser Situation ein paar aufs Maul gegeben? Also hätte ich sie lieber geschubst? Hätte ich sie, anstelle nett zu sein, hätte ich sie lieber vor den Bus geschmissen?
Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich weiß nicht, wie stark du bist.
Ich bin nicht stark, ich bin schwer. Aber wenn deine spontane Antwort Nein lautet, dass du in dem Moment, wo du nett zu mir gewesen bist, nicht böse handeln wolltest, dann bist du einfach mal stumpf nett. Du schauspielerst dann nicht den netten Schauspielern oder dieses gute Miene zum bösen Spiel wäre ja, wenn ich sauer auf dich bin und mir eigentlich, also ne, Teufelchen auf der Schulter, mir denke, boah, der Jan, so ein Blödmann, den mag ich ja überhaupt gar nicht. Und dann sage ich, oh Jan, oh schön, dich zu sehen.
Da kotze ich ins Gesicht.
Ja, genau. Aber das wäre dann Schauspielern. Und wenn man dann einen Auftrag bekommt, dann ja, würde ich mir sagen, oh scheiße, du warst ja nur nett, damit du genau diese Rolle bekommst. Aber so bist du ja gar nicht. Du bist jemand, du bist ein sehr weicher, sehr sympathischer, sehr warmherziger, sehr auffangender Mensch. Und auch in der ganzen Zusammenarbeit, also ne, was wir jetzt, die wir jetzt zusammen hatten, habe ich nicht einmal, und glaub mir, ich kann im Subtext lesen, nicht einmal das Gefühl, du würdest quasi gegen deinen Willen nett sein oder gegen deinen Willen etwas Schönes sagen. Es kam immer aus dem Herzen.
Das freut mich, dass das so ankommt. So werde ich gern wahrgenommen.
Ja.
Und das schließt, glaube ich, auch wieder den Kreis zu dem, dass mir vieles egal ist. Ich bin nicht nett zu dir, weil ich irgendwas möchte. Ich möchte jetzt gerade hier sein, mich mit dir unterhalten. Und was morgen ist, das ist mir egal.
Genau.
Also auch wenn du morgen sagen würdest, hey, ich fand das Gespräch nicht so gut, ich veröffentliche die Folge nicht. Ja, schade. Leben geht weiter. Ist cool.
Ja, ne? Aber trotzdem A, ein schlechtes Getränk, was du da getrunken hast. Und B, ein nettes Gespräch.
Ja, genau. Gesundes Wasser getrunken, nett unterhalten, ja. Ja, egal, also klar, ne, ich könnte mich dann jetzt eine Woche ärgern, dass das Zeitverschwendung war. Oder ich sage einfach, ja, gut, ist das so.
Ja.
Ja, weiter. Ne? Ich plane nie, dass ich aus irgendwem irgendwas raushaben will. Ja. Im besten Sinne, durch die meisten Sachen, auch wenn ich mir Sachen vornehme, improvisiere ich mich dadurch. So. Ja. Ich kann auch mit meinen Schauspielenden, ich kann einen Termin machen, aber ich weiß ja nicht, was da kommt. Vor allem, wenn ich die Leute zum ersten Mal treffe, ich weiß noch gar nicht, was funktioniert bei denen. Wie musst du die als Regie anfassen? Lass es einfach kommen. Ne? Wenn ich es zerdenke, habe ich eine schlechte Zeit. Dann kommt das. Ich vertraue auf meine Fähigkeiten. Ich komme da irgendwie durch. Und wenn es nicht klappt oder die Person absagt oder so, ja, dann macht es wer anders. Ist schade, aber ne, dann endet die Welt nicht. Im besten Sinne sind mir viele Sachen einfach egal, wodurch ich auch in unangenehme Situationen, außer es ist jetzt dieser Podcast, mit ein bisschen Furchtlosigkeit reingehen kann. Weil im Gegensatz zu jetzt bin ich ja sonst die anderen 23 Stunden am Tag, muss ich ja nicht senden. So, jetzt gerade weiß ich, Leute gucken, Leute judgen, das ist für mich nochmal ein anderes Gefühl. Aber ansonsten ist mir vieles egal und ich mache einfach, also so, auch wenn es jetzt rotzig klingt, ich mache einfach, was ich will, was ich denke. Und wenn das bei dir gut ankommt, du meine Art magst, dann sind wir cool zusammen.
Ja, genau.
Ja.
Oh, schön. Jan, guck mal, das war auch schon quasi unsere Podcast-Zeit. Also das waren auch schöne letzte Worte von dir.
Oh, vielen lieben Dank.
Ich habe von dir gelernt, dass du, auch wenn du manchmal das Gegenteil davon denkst, dass du ein netter Mensch bist und nett zu Menschen bist, weil du, nochmal, ich fange von vorne an, du bist nett zu Menschen, weil du es kannst und nicht, weil du musst und nicht, weil da irgendwas dahinter steckt. Und das ist toll. Und es macht dich natürlich unfassbar sympathisch, dass du ein Kreativer bist und dass du wie ich ein Kontrolli bist. Aber nochmal, wir sind positiv kontrollzwangig.
Mhm. Haben wir noch die Gelegenheit für ein paar Sekunden Origin Story dazu, wo du es gerade sagst?
Oh yes, please.
Mir ein.
Schneide ich rein.
Das war von mir eine Entscheidung, dass ich irgendwann mal so sein möchte. In meiner Teenagerzeit war ich, glaube ich, auch mit meinen YouTube-Kollegen nicht so nett und sehr streng, weil ich halt diese hohen Ambitionen hatte. Und irgendwann hatte ich so den Moment, wo ich mich selbst, das war vielleicht 16 oder so, wo ich dachte, das war heute eklig von dir. So möchtest du nicht, dass man mit dir umgeht. Warum warst du heute so? Mhm. Die und die Dinge sind mir heute an mir selber aufgefallen, die fand ich nicht gut. Ab morgen nie wieder. Und wenn ich das jetzt jeden Tag mache, bin ich vielleicht in 10 Jahren so weit, dass ich sagen kann, nee, das war heute ein cooler Tag von mir. Ich bin genau die Person, die ich gern sein würde. Mhm. Und so habe ich halt immer Fehler gemacht, mich jeden Abend reflektiert, korrigiert, bis ich heute hier sitzen kann und sagen so, hey, ich schad keinem, ich habe was Gutes bewegt. Es gibt Leute, die sind dankbar, mir begegnet zu sein, haben tolle Erfahrungen mit mir. Hier möchte ich sein. Mhm. Ab irgendeinem Punkt habe ich entschieden, dass ich gern so jemand sein möchte und mich dahin gearbeitet. Und jetzt, wo ich diesen Platz habe, es fühlt sich so schön an, es fühlt sich so frei an, einfach ich zu sein und positive Erlebnisse zu machen.
Oh, das hast du so schön gesagt. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe hier eine Karte auf meinem Tisch, die passt wie Arsch auf Eimer zu dir.
Ah, weil sie so eckig ist.
Also, ja.
Erfolg heißt, sich selbst zu mögen, was man tut und zu mögen, wie man es tut. Exakt das. Wenn jemand fragt, Zitat Jan.
Ja.
Ja. Ja.
Genau das. Sehr cool, oder? Also die habe ich heute Morgen gezogen, ohne Witz. Und also ich habe meine Karten gemischt und habe an den heutigen Termin gedacht und habe die heute gezogen.
Schicksal.
Ja. Das finde ich echt. Die gehört quasi dir. Die schicke ich dir dann an deine Adresse.
Ja, bin ich Fan von.
Da steht noch was Schönes dahinter, aber das wirst du dann halt lesen, wenn es soweit ist. Dann machen wir eine extra Story draus.
Ja, auf jeden Fall. Weißt du, ich habe hier zwei schön dekorierte Pinnwände, wo ich damals seit dieser Zeit, über die ich gerade sprach, auch alle Postkarten, Briefe, Fotos gesammelt habe mit Freunden. Und das füllt jetzt mittlerweile zwei riesige Wände bei mir aus. Und da kommt diese Karte auch dazu. Das ist jetzt ein Stück Jan-Geschichte.
Oh, wie schön.
Was für eine tolle Begegnung, Jessica. Ja. Vielen Dank.
Ich danke dir, Jan. Das war richtig, richtig schön.
Ja, danke auch. Das freut mich, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, es wurden Erwartungen erfüllt vom Publikum da draußen. Hi.
Und wenn nicht, weißt du was? Können die,
dann ist es mir auch egal.
Können die rauskippen, genau. Yes, boom.
Das war Personality. In jeder Episode geht es darum, wie vermeintliche Schwächen zu echten Stärken werden. Kennst du jemanden, der ein Charakterkopf ist und der eine besondere Stärke hat? Dann melde dich auf erfolgreich@starkwirken.de.